begeben Sie sich zur Ausstellungstafel von Alberto Adriano, der am 14. Juli 2000 von drei rechtsextremen Jugendlichen in Dessau ermordet wurde. Das Tatmotiv Rassismus ist ein wesentliches Element rechter Ideologie. Von den 136 Todesopfern hier in der Ausstellung wurden 49 aus rassistischen Motiven angegriffen und umgebracht. Sie stellen die größte Opfergruppe dar.
Jetzt ist die Zeit, hier ist der Ort. Heute ist die Nacht, Torch, Mann hat das Wort, denk ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um einen Schlaf gebracht. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe schwarz, Blutrot, Schweigen ist Gold. Gedanken sind tiefblau, ein Bürger Angst vor seinem Volk. Ein Wintermärchen aus Deutschland, blauer Samt als Kind schon erkannt, hier bin ich fremd im eigenen Land. Operation Artikel 3, da habt ihr gelacht. Jungs, das ist mein Leben, das haben wir uns nicht ausgedacht. In all den Jahren, in denen wir Airplay verschwendet haben, man könnte denken, wir Rapper hätten nichts zu sagen. Doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es holt uns ein. Einigkeit macht stark, Adriano starb allein.
Hängt dein Leben auf einmal am seidenen Faden, am Blitzen die Warnsignale.
Die Ermordung des 39-jährigen Alberto Adriano in Dessau ging im Sommer 2000 bundesweit durch die Medien. Allzu offensichtlich war, dass es für diese Tat kein anderes Motiv als Rassismus gab. Die Täter schlugen mit aller Brutalität zu. Alberto Adriano musste sterben, weil er schwarz war. Es ist Pfingstsamstag, der 10. Juni, gegen Mitternacht. Der 24-jährige Enrico H. und die beiden 16-jährigen Frank M. und Christian R. treffen am Bahnhof von Dessau aufeinander. Man kennt sich nicht, doch das Outfit verrät, dass man die gleiche Gesinnung hat. Drei Skinheads stehen da am Bahnhof, angetrunken, mit viel Zeit, denn längst sind die Anschlusszüge abgefahren. Die Zeit lässt sich vertreiben. Rechte Parolen gröhlend zieht das Trio durch die Dessauer Innenstadt. In den Weg stellt sich den Krakelern wohl niemand. Aber einer ist da, und den trifft der geballte Hass, der hinter den Parolen steckt. Er heißt Alberto Adriano, ist 39 Jahre alt und stammt aus Mosambik. Vor 20 Jahren war er als Vertragsarbeiter in die DDR geholt worden. Seit 20 Jahren arbeitet er in Deutschland und schickt einen Teil des Geldes nach Mosambik, um seine Familie zu versorgen. Mittlerweile ist er verheiratet mit einer Deutschen und hat drei Söhne. Sie sind 8 und 5 Jahre alt, der Jüngste ist 5 Monate. Alberto Adriano war eingeschlafen in dieser Nacht bei Freunden vor dem Fernseher. Es ist nach 1 Uhr, als er aufwacht und beschließt, schnell nach Hause zu gehen. Alleine geht er den kurzen Weg in der Nähe des Stadtparks entlang. Alleine trifft er auf die drei glatzköpfigen Jugendlichen, die sich eingebrüllt haben in ihren Hass. Ein Hass gegen alle, die in ihren Köpfen fremd sind, ausländisch sind, minderwertig nach ihrer rechten Ideologie. Sie, die Fremden, die Ausländer, die Schwarzen, werden verachtet, bespuckt, angepöbelt, geschlagen und getreten. Ihr Leben ist nichts wert. Die drei Jugendlichen schlagen und misshandeln Alberto Adriano, bis er bewusstlos am Boden liegt. Dann treten sie mit ihren Springerstiefeln weiter zu. Zum Schluss reißen sie dem Bewusstlosen die Kleider vom Leib und verteilen sie im Park. Mit schweren Brüchen und Blutungen, vor allem am Kopf, wird Alberto Adriano ins Krankenhaus eingeliefert. Wenige Tage später stirbt er an den Folgen der Verletzungen. 10 Wochen nach dem tödlichen Überfall beginnt der Prozess gegen die drei Jugendlichen. Sie treten mit Bomberjacken, Glatzen und einer mit Hitlerbart im Gerichtssaal auf. Nach einwöchiger Verhandlung ergeht das Urteil. Der 24-jährige Enrico H. wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die beiden 16-jährigen Frank M. und Christian R. zu 9 Jahren Jugendstrafe. Während der Urteilsverkündung ist das Gegröle der rechten Gesinnungsgenossen bis in den Gerichtssaal zu hören.
Ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Wie viel Blut muss fließen in innerdeutschen Krisen? Alter, schau, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mal, es ist doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig.
Es ist sowas wie eine letzte Warnung.
Nach dem Mord an Alberto Adriano schlossen sich etwa 90 vorwiegend afrodeutsche Künstler, Musiker und Produzenten unter dem Namen Brothers Keepers zusammen. Ihr erster Song, Letzte Warnung, war eine direkte Reaktion auf den Mord. Die Single erreichte hohe Verkaufszahlen und rückte auf die ersten Plätze der nationalen Charts. Nach wie vor sind die Brothers Keepers aktiv. Ihre vielfältigen Projekte und ihre Musik verstehen sie als kreativen Widerstand gegen jegliche Form von Rassismus und als Aufruf, die gesellschaftliche Stimmung der Lethargie und Resignation zu überwinden. Initiator von Brothers Keepers ist der afrodeutsche Künstler und Musiker Ade Bantu.
Also Brothers Keepers ist dadurch entstanden, dass ich vor 9 Jahren von dem Totenfall von Alberto Adriano irgendwie so dermaßen betroffen war, dass ich dachte, ich muss handeln, ich muss was machen. Ich weiß das ganz genau, weil in dem Jahr mein Sohn auch geboren wurde. Und mein Sohn kam zur Welt, war einige Wochen alt und dann kam diese unglaublich schreckliche Nachricht, von wegen jemand wurde zu Tode geprügelt irgendwie. Und ich dachte mir, das gibt's gar nicht. Und ich habe dann irgendwie spontan gesagt, man muss was machen, man muss einen Song machen, man muss irgendwas machen. Ich war so hilflos, dass ich gedacht habe, man muss was machen. Und die einzige Möglichkeit, was ich sah, war halt mit Musik was zu bewegen. Gesagt, getan, es ließ mich nicht los und ich habe mich halt mit dem Fall mehr und mehr auseinandergesetzt, habe Bilder von den Kindern gesehen, von den Opfern selbst und seiner Familie und ich dachte mir, unglaublich irgendwie. Es wurde quasi zu meiner eigenen persönlichen Geschichte irgendwie und ich habe ja auch in meinen jungen Jahren irgendwie meinen Vater verloren. Hatte sehr viele Emotionen in mir aufgeweckt. So, ich habe dann irgendwie praktisch alle Zeitungsausschnitte zusammengesammelt, was ich sammeln konnte über Adriano, habe alle möglichen Künstler kontaktiert. Die meisten kannte ich persönlich, weil ich bin seit Jahren ja in der Hip-Hop-Szene aktiv gewesen und bin immer noch aktiv. Und das hat mir so ein kleines Bonus gegeben. Und viele, die ich nicht persönlich kannte, kannten mich oder hatten schon mal von Weep Not Child oder Ade Bantu oder was auch immer gehört. Und ich habe dann die Sachen rausgeschickt und wir haben einen Produzent gefunden und dann haben wir halt den Song aufgenommen. Und zum Schluss hat dann Sevier diesen wunderschönen Hook gesungen und dann wusste ich irgendwie beim Mischen des Songs, dass wir eigentlich irgendwie Geschichte schreiben.
Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiß endlich auf Halt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewimmer.
Ich glaube, wir waren es leid, immer wieder Opfern von rechter Gewalt zu sein. Wir haben irgendwie gedacht, es kann nicht sein, dass die denken, man kann sich nicht schützen. Man irgendwie wird in das rechte Wange geschlagen und man gibt denen dann den linken Wange und sagt, okay, bitteschön. Wir waren uns einfach, in dem Moment, glaube ich, waren wir so emotional, jeder, der bei diesem Song mitgewirkt hat, weil man fühlte sich irgendwie persönlich angegriffen, weil man konnte sich entweder mit Alberto Adriano direkt identifizieren oder mit den Kindern. Und das hört man in den ganzen Texten von jedem Einzelnen. Und deshalb haben wir gesagt, es geht nicht klar. Wir können nicht irgendwo in ein Land uns so unsicher fühlen, dass wir jetzt zum Zielscheiben von Rechten werden und uns nicht geschützt fühlen. Und deshalb, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht geschützt sind oder geschützt werden, werden wir uns halt selbst schützen. Und das war unsere Ansage. Wir sind keine Opfer. Und wir werden natürlich nicht rausgehen und Menschen angreifen, aber wenn man irgendwie sich unser irgendwie angreift, so, dann werden wir uns verteidigen mit allen nötigen Mitteln. Und das war auch als solches irgendwie an den Rechten gerichtet, weil ich glaube, die haben zu lange gedacht, ah, die reagieren nicht, was wollen die Ausländern oder die deutschen Minderheiten, sei es irgendwie asiatischen, schwarzen Deutschen oder anderen Minderheiten. Und wir haben gesagt, nee, geht nicht klar, wir sind bereit, uns zu schützen.
Ausländer sind immer wieder Opfer rechtsextremer Gewalttäter. Ade Bantu betont, dass es auch dabei um ein Problem der gesamten Gesellschaft geht.
Ich habe dann festgestellt, in Deutschland ging es weit mehr als um die Ausländerfeindlichkeit, sondern wir mussten uns positionieren. Deutschland hat nie darüber geredet, dass Deutschland vielfältig ist, sondern man hat es immer nur als ein Ausländerproblem verstanden. Und ich habe gesagt, nein, es ist kein Ausländerproblem. Auch die Opfer von rechter Gewalt, sehr viele von denen sind Deutsche, irgendwie, wenn man dieses Wort benutzen darf. So. Und von daher muss man es verstehen, dass man auch als blond, blauäugiger nicht dadurch geschützt ist, dass man nicht fremd aussieht, sondern es geht weit mehr als um das. So. Und es, Leute, die einfach nicht in ihr Weltbild passen, die der Rechten irgendwie, sei es Leute, die halt in das soziale Gefälle nach unten gerutscht sind, sei es Leute, die einfach weltoffen sind, das in ihr Kleidung zeigen, indem sie Baggy Jeans tragen oder irgendwelche Kappen oder so. Die Menschen sind zum Opfer geworden. Und wir haben gesagt, Leute, darauf müssen wir mehr Acht nehmen und wir müssen das irgendwie hier irgendwie adressieren und müssen an den Wurzeln des Übels anpacken.
Als Afrodeutscher hat auch Ade Bantu diskriminierendes Verhalten erlebt.
Ich habe sehr viele Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Bedrohliche Situation, bis jetzt noch nicht, lebensbedrohliche. Das heißt, ich wurde noch nie tätig angegriffen, aber ich habe sehr oft irgendwie spüren müssen, dass ich eigentlich etwas machtlos bin gegen das institutionelle Rassismus. Das heißt, ich sitze in einem Bad, in einem IC, vollbesetzten Zug. Das sind vielleicht 100 Passagiere irgendwie in einem Abteil. Und dann kommt der Grenzschutzbeamte auf mich zu und spricht mich an und sagt Passport. Und ich antworte auf Deutsch, dann spricht er mich nochmal auf Englisch an, will unbedingt mein Ausweis sehen, dann muss ich mich ausweisen und so. Und da fühlt man sich schon irgendwie auf Deutsch gesagt scheiße einfach so, weil das sind so Momente, wo man sich so schutzlos ausgeliefert fühlt. So. Und das sind eher das, was einem am meisten wehtut. So. Oder wenn man halt irgendwie auf der Wohnungssuche, dann sagt der Vermieter, ah, Sie haben einen ausländisch klingenden Namen, nee, ich nehme nur Deutsche. Und das sind Sachen, die habe ich bis jetzt aus England damals irgendwie gelesen und so, und wo ich noch jünger war, und das dann am eigenen Leibe zu erfahren in Deutschland, das tat schon weh. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat sich schon einiges in Deutschland bewegt, und das muss man immer wieder betonen. Deshalb liebe ich mein Land, weil es geht darum, dass ich glaube, durch Projekte wie Brothers Keepers sich einiges in der Gesellschaft verändert hat, weil wir haben einfach gezeigt, wir sind keine Ausländer, sondern wir sind Deutsche. Und das war wichtig, dass wir uns nicht als Opfer zurückgezogen haben, sondern wir sind nach draußen gegangen und haben gesagt, hört mal, wir finden das alles nicht gut, wir sind aber nicht hier, um nur zu meckern, sondern wir bieten Lösungsansätze. Wir gehen ja zu Schulen, diskutieren mit jungen Leuten, diskutieren mit Politikern, wie gesagt, wollen was einfach in unserer Gesellschaft verändern, denn wir sind Deutsche, und das, was uns alle bei Brothers Keepers verbindet, ist nicht das Schwarzsein, sondern das Deutschsein, weil unser Lebensmittelpunkt ist Deutschland.
Wie reagiert Ade Bantu, wenn ihm Freunde oder Bekannte von Erfahrungen mit Rassismus erzählen?
Ganz konkret, wenn jemand mir darüber berichtet, dass er zum Beispiel angegriffen worden ist, dann rate ich immer, zur Opferhilfestelle zu gehen. Dann rate ich immer, zur Polizei zu gehen. Und ich rate, darüber zu reden, es nicht zu verschweigen. Was wichtig ist, ist, dass Opfer sich nicht verstecken. Und die Opfer sollen wissen, dass die Mehrheit der deutschen Gesellschaft nicht rassistisch ist. Ich betone das immer wieder. Es gibt Extremitäten, irgendwie extremen Vorfällen. Deshalb gibt es auch Tote. Aber das Schöne an Deutschland ist, dass man die Todesfälle nicht verschweigt, sondern man geht in die Öffentlichkeit damit. Man sollte seinen Schmerz nicht verheimlichen. Denn wenn man das in sich hineinfrisst und so weiter, haben die Rechten gewonnen. Wenn man schweigt, dann haben die Rechten gewonnen.
Seven Sunday after Easter, a fellow brother's executed in his crime. Adriano's crime, wrong place, wrong time. I can still hear the voice of anguish fading through the night. It was an unfair fight. Three versus one, God, they caught him by surprise. Xenophobia on the rise, victim get dehumanized. Procedures standardized as the lands Germanized. Names become numbers while debt is tribalized.
Why, you, why, I can feel the mob crawling. I can hear the horns calling.